ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 24. Mai und wir zeichnen diese Folge um 11 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Diese Woche war Verteidigungsminister Pistorius mal wieder unterwegs im Baltikum, erst in Lettland und dann in Litauen. Und auch wenn er damit weg war von Berlin, haben ihn dennoch innenpolitische Fragen verfolgt. Fragen zum Geld, zu seinem Verteidigungshaushalt im nächsten Jahr. Boris Pistorius möchte mindestens 6,5 Milliarden Euro mehr im nächsten Jahr. Und bislang gibt es für diese Forderung allerdings wenig sichtbare Unterstützung von entscheidenden Leuten, weder von SPD-Kanzler Scholz noch von FDP-Finanzminister Lindner. In der vergangenen Woche hat Pistorius auf dieses Hickhack ums Geld deutlich genervt reagiert. Ich muss das hier nicht machen. Das hat er am Dienstag letzter Woche gegenüber Abgeordneten gesagt. Eigentlich hinter verschlossenen Türen. Aber dennoch haben seine Worte ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Deswegen hat der SPD-Minister später noch hinterhergeschoben, das solle jetzt nicht als Rücktrittsdrohung verstanden werden. Deutlich besser gelaunt, jedenfalls nach außen, hat sich der deutsche Verteidigungsminister diese Woche bei seinem Besuch im Baltikum gezeigt, als es bei der Pressekonferenz in Vilnius um die Frage ging, ob Boris Pistorius in Litauen gerade besser verstanden werde als in Berlin. Da sagte der Minister:
Den Eindruck, ich würde in Deutschland nicht verstanden, muss ich mit Abscheu und Empörung zurückweisen. Ich werde bestens verstanden, aber wir sind halt mitten in den Haushaltsberatungen vor dem Kabinettsbeschluss Anfang Juli. Es wäre ja erstaunlich angesichts der Rahmenbedingungen, wenn wir diesen Haushalt 6 Wochen vor diesem Termin schon fertig hätten. Also empfehle ich mir Geduld, das gehört nicht zu meinen stärksten Tugenden, das weiß ich, aber uns allen etwas Geduld bei der Frage, wie gehen diese Haushaltsverhandlungen aus. An mangelndem Verständnis für mein Anliegen, was nicht meines ist, sondern das der Bundesrepublik Deutschland, das kann ich nicht ausmachen.
Also haben wir alle noch etwas Geduld. Am 3. Juli will das Bundeskabinett den Haushaltsentwurf für das nächste Jahr verabschieden. In dieser Folge gucken wir uns den Verteidigungsetat des Ministers genauer an und überlegen, woher die fehlenden Milliarden kommen könnten. Ich habe darüber mit einem Zahlenfachmann vom IFO-Institut in München gesprochen, mit Marcel Schlepper. Und ohne zu viel zu verraten, schon mal das: Er sieht Boris Pistorius in einer schwierigen Verhandlungsposition. Warum, das hören wir gleich. Aber jetzt erstmal zur Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Genau, Anna. Wir beziehen uns wie immer auf verschiedene Quellen, die zum Beispiel die militärische Lage schildern. Das Institute for the Study of War ist dabei. Heute auch die Süddeutsche Zeitung und natürlich viele Nachrichtenagenturen. Was wir wissen ist, es wird natürlich weiter gekämpft. Es gibt auch weiter offenbar den Einsatz der russischen Gleitbomben, die ja modifizierte Bomben sind, mit dem Vorteil für die russische Seite, dass sie von Flugzeugen in größerer Entfernung zum Ziel abgeworfen werden können. Die Flugzeuge sind dann also weniger verwundbar. Ziel ist wohl Charkiw gewesen. Das hat der Bürgermeister mitgeteilt. Die gute Nachricht, es gab wohl keine Toten, keine Verletzten, aber natürlich Sachschäden. Es wird auch weiter gekämpft in der Region Charkiw. Offenbar konzentrieren sich aktuell die Kämpfe dort auf die Gegend im Norden und Nordosten der Stadt. Es gibt dann Meldungen von russischen Geländegewinnen, aber auch Meldungen über erfolgreiche ukrainische Gegenangriffe. Einige zusätzliche kleinere Dörfer sind angeblich in russischer Hand. In allen anderen Frontbereichen finden auch Kämpfe statt, aber offenbar ohne, dass eine der beiden Seiten bedeutende Erfolge erzielen könnte, also weder die Angreifer noch die Verteidiger. Das russische Verteidigungsministerium meldet, dass es wieder Drohnen abgewehrt habe und Raketen, also die Luftabwehr, die Luftverteidigung. Das russische Verteidigungsministerium meldet, dass es weitere Abwehraktionen gegen ukrainische Angriffe gegeben habe. So heißt es, die Luftverteidigung im russischen Bezirk Bjelgorod habe 35 Raketen und 3 Drohnen ukrainischer Herkunft abgeschossen. Allerdings hat es im Norden der Stadt offenbar ein Todesopfer gegeben beim Einschlag einer Rakete. Eine andere Rakete, offenbar russischer Herkunft, ist offenbar südlich von Cherson eingeschlagen. Das genaue Ziel, heißt es, ist aber unklar und wir wissen auch nichts über eventuelle Schäden.
Ja, so viel zu den militärischen, kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber es gibt an diesem Freitag auch Berichte über russische Provokationen dem Westen gegenüber.
Das ist eine Meldung, die mir aufgefallen ist, weil ich ja mal als Korrespondent auch für Estland zuständig war. Und die klingt erstmal gar nicht besonders schlimm, aber ich glaube, die ist eben potenziell doch ziemlich brisant. Und zwar geht es darum, dass Estland, also die nördlichste und sehr kleine baltische Republik, dem russischen Grenzschutz vorwirft, er habe mehr als 20 im Grenzfluss Narva schwimmende Bojen zur Markierung von Schifffahrtsrouten einfach entfernt. Diese Bojen sind nach estnischen Angaben erst vor 10 Tagen dahin gebracht worden, um Markierungen im Fahrwasser zu setzen, damit sich da kein Schiff verfährt oder dass es unbeabsichtigte Grenzübertritte etwa von Fischern gibt. Jetzt haben die Behörden in Tallinn Russland aufgefordert, diese Bojen zurückzugeben und sich zu erklären. Das ist offenbar noch nicht passiert. Wichtig dabei ist, diese Narva ist die Grenzlinie zwischen Estland und Russland und damit eben auch die östlichste Außengrenze der Europäischen Union und der NATO. Diese Bojen, das ist offenbar ein Ergebnis, so sagt Estland, das von Verhandlungen mit beider Seiten, und das ist vor Jahren zwischen Russland und Estland so vereinbart worden, aber neuerdings sagt Russland wohl, wir sind damit nicht mehr einverstanden. Die Rede ist davon, dass das nicht korrekt sei. Also ein neuer Streit, und brisant ist eben, dass der Fluss und die gleichnamige Stadt dort das Zentrum der russischstämmigen Minderheit in Estland ist. Das sind etwa 300.000 Menschen, klingt wenig, sind aber 20% der estnischen Bevölkerung. Und es gibt schon lange die Sorge, dass Putin versuchen könnte, diese Minderheit einfach als bedroht und schützenswert zu erklären, wie in der Ostukraine er das ja auch gemacht hat, und das dann später als Vorwand zu einem Einmarsch nutzen könnte. Also da ist eine große politische Brisanz. Kaja Kallas, die Regierungschefin von Estland, spielt das Ganze noch ein bisschen runter. Sie sagt, wir werden diesen Fall nüchtern und ausgewogen angehen. Aber sie sagt eben auch, wir werden bei Bedarf mit Verbündeten kommunizieren. Und das heißt ja ganz klar, mit NATO-Verbündeten. Man muss da also ein Auge drauf halten.
Und inwieweit steht das, was wir jetzt aus Estland hören, möglicherweise im Zusammenhang mit den aktuellen Irritationen um die russischen Pläne, die Seegrenzen in der Ostsee zu verändern?
Ich halte das für ziemlich wahrscheinlich, weil das ist ja sozusagen die logische Fortsetzung, eben auch gar nicht mal in so kleinem Rahmen. Ich habe ja versucht zu erklären, das hat potenziell schon ein großes Gefahrenpotenzial. Was du da ansprichst, ist ja eine Nachricht aus dieser Woche, das russische Gesetzesprojekt zur möglichen Neubestimmung von Seegrenzen in der Ostsee. Das hat für große Irritationen bei den Nachbarländern gesorgt und tut das wohl auch weiter. Kurz zum Hintergrund, da ist am Dienstagabend bekannt geworden, dass dieser Gesetzentwurf veröffentlicht worden ist, ein Gesetzentwurf des russischen Verteidigungsministeriums. Da geht es um die angestrebte Neuziehung von Grenzen etwa im Seegebiet südlich der russischen Inseln im finnischen Meerbusen, also vor St. Petersburg. Und dann geht es auch um Seeabschnitte im Gebiet vor der russischen Exklave Kaliningrad. Es geht darum, so hieß es in dem Dokument, das entsprechende Seegebiet als russisches Binnenmeer nutzen zu können. Begründung war, die alten Linien seien gezogen worden, schon noch zu Sowjetzeiten, und einfach basiert auf falschen Koordinaten. Das müsse jetzt korrigiert werden. Das Ganze wurde öffentlich und dann war dieser Entwurf plötzlich wieder verschwunden. Moskau hat inzwischen auch offiziell erklärt, das Ganze habe überhaupt keinen politischen Hintergrund. Aber ich glaube, die Zweifel daran bleiben. Es gab ordentliche Reaktionen. Auch Boris Pistorius zum Beispiel, der hat diese Verwirrung als weiteren Teil russischer hybrider Kriegsführung bezeichnet. Und dann hat sich bei einem Treffen der baltischen Verteidigungsminister Laurinas Kasčynas dazu geäußert. Das ist der Verteidigungsminister von Litauen.
Es ist ein Versuch, Verwirrung und Chaos zu stiften und dann zu sehen, ob es klappt. Das ist Teil eines psychologischen Krieges, der offenbar Teil der russischen Strategie ist. Warum machen sie das? Nun, das Kräfteverhältnis in der Ostsee ändert sich. Russland versteht, dass die Ostsee mit dem Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO zu einem Binnenmeer der NATO wird. Dies zwingt sie offenbar dazu, solche seltsamen Entscheidungen und Provokationen zu treffen und zu versuchen, die Situation durch das Erzeugen von Spannungen zu ändern.
Kažkuria prasme, galbūt per įtampą keisti situaciją.
Also man kriegt ganz gut mit, die Nervosität ist schon groß und das ist offenbar ja auch das, was Moskau intendiert. Es gibt weitere Reaktionen, die eben auch im Größeren zeigen, wie angespannt generell die Lage in der Ostsee ist. Es gab ein Interview des schwedischen Generalstabschefs Mikael Budén. Der hat noch einmal vor Moskaus Ambitionen, in diesem Fall mit Blick auf die schwedische Insel Gotland, gewarnt und hat gesagt, er sei sich sicher, dass Putin beide Augen auf die, das hat er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gemeldet. Putins Ziel, so Budén, sei es, die Kontrolle über die Ostsee zu erlangen. Für ihn ist die Ostsee genauso wichtig, wie es für uns Schweden, aber ich sag mal, natürlich betrifft das alle Anrainerstaaten, ist, dass die Ostsee offen ist und auch sicher bleibt. Also da bleibt eine Menge Spannungspotenzial.
Und in diesem Zusammenhang ist ja auch noch zu sehen, was Russland diese Woche unternommen hat, um im Westen weiter für Unruhe zu sorgen. Moskau hat mal wieder seine Lieblingskarte, wenn ich das mal in Anführungsstrichen so formulieren darf, die Atomkarte gespielt.
Ja, das ist am Dienstag passiert. Wir waren längst mit der Aufnahme des vergangenen Podcasts fertig. Da kam eben die Meldung, dass das russische Militär Übungen mit taktischen Atomwaffen begonnen habe. Diese Übungen waren angekündigt worden Anfang Mai. Wir haben darüber in diesem Podcast auch berichtet. Laut einer dann am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Ministeriums gehe es in der ersten Phase der Übungen um, wie es hieß, praktische Schulungen in der Vorbereitung und Verwendung nicht strategischer Atomwaffen. Das heißt also, Atomwaffen, die auf dem Gefechtsfeld nur eingesetzt werden sollen, nicht interkontinental Schaden anrichten sollen und abgeschossen werden. Und darunter seien auch nuklearfähige Kinschal- und Iskander-Raketen. Es gibt inzwischen Bilder bei Twitter, jetzt X, die sehr martialisch sind, die dieses Gerät auch im Einsatz zeigen. Und das zeigt auch, dass diese Übung natürlich Symbolcharakter hat. Früher fand sowas immer sehr geheim statt, mittlerweile eben nicht mehr. Das Ganze passiert an der Grenze zur Ukraine, an der Grenze zur Krim, die ja illegal von Russland besetzt worden ist. Und dann auch noch nahe von 4 ukrainischen Regionen, die Russland 2022 illegal annektiert hat und teilweise benutzt. Die Übungen sind eben angekündigt worden, so stellt es Moskau dar, als Reaktion unter anderem auf eine Erklärung des französischen Präsidenten Macron, der ja gesagt hatte, dass er die Entsendung von Truppen in die Ukraine nicht ausschließe. Man bezog sich dann auch auf den britischen Außenminister Cameron, der gesagt hatte, Großbritannien habe eigentlich nichts dagegen, wenn die ukrainische Seite auch von Großbritannien gelieferte Langstreckenwaffen auf Ziele in Russland selber richte. Das Ministerium in Moskau hat dazu gesagt, das seien provokative Aussagen und Drohungen bestimmter westlicher Offizieller in Bezug auf die Russische Föderation. Und das erklärt jetzt diese Übung. Also auch da wieder einmal, du hast es richtig gesagt, sehr, sehr lautes Säbelrasseln. Man muss dazu noch eine Sache sagen, die auch in der Woche jetzt Schlagzeilen gemacht hat. Russland hat Vorwürfe zurückgeworfen der amerikanischen Seite. Da geht es auch um möglicherweise nukleare Waffen, aber im Weltall. Den Vorwurf nämlich, dass Moskau eine Antisatellitenwaffe in den Weltraum gebracht habe. Das ist von Moskau dementiert worden als Fake News. Allerdings haben die USA schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die russische Seite so etwas wohl entwickle und eventuell mache. Und sie haben auch darauf hingewiesen, dass das ein Verstoß gegen internationale Verträge sei.
Und gibt es noch weitere Zurückweisungen aus Moskau an die Adresse des Westens?
Ja, wir berichten immer über Dementis. Tatsächlich, es gibt noch eins. Der Kreml hat offiziell mitgeteilt, dass die uns auch nicht entgangene gehäufte Festnahme hochrangiger Armeeangehöriger in Russland im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen kein Zeichen für eine Säuberungsaktion im russischen Militär sei. Genau das wird seit Tagen überall in den sozialen Netzwerken, auch in den Agenturen, nämlich vermutet. Wir haben ja die Nachricht, dass der Vizechef des Generalstabs der russischen Armee, General Schamarin, wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit festgenommen worden ist. Sein Privathaus soll durchsucht worden sein, berichtet zumindest die Zeitung Kommersant. Und es ist bereits der 4. hohe General, der seit April festgenommen worden ist. Damals war der stellvertretende Verteidigungsminister Ivanov ebenfalls wegen des Verdachts der Bestechlichkeit festgenommen worden. Dann war Generalleutnant Kuznetskov dran und zuletzt Generalmajor Popov. Popov, den Namen haben wir alle schon mal gehört, der war früher in der Südukraine ja der Befehlshaber eines Großverbandes, war dann abgesetzt worden, weil er auf Schwierigkeiten der russischen Armee an der Front hingewiesen hatte. Das mochte Moskau nicht. Jetzt wird ihm Betrug zur Last gelegt und das Institute for the Study of War setzt heute nochmal nach und sagt, dass diesem Institut Informationen vorliegen, nachdem der Kreml offenbar jetzt auch versucht, aktive Truppenkommandeure, die im Kampf in der Ukraine eingesetzt sind, abzusetzen, so sie nicht mehr gemocht werden oder einfach erfolglos sind. Da wird sich bezogen auf den Fall eines Generalmajors. Das lässt sich im Moment noch nicht verifizieren, wäre aber eine neue Qualität. Und dann wären wir, und da fange ich wieder bei vorne an, bei dieser Säuberung, die keine ist, die dann aber eben doch wohl eine ist.
Lass uns jetzt noch mal weiter östlich gucken auf ein anderes Krisengebiet, auf Taiwan.
Genau, da läuft seit Donnerstag ein großes Militärmanöver Chinas, und zwar direkt vor der Küste Taiwans. Taiwan wird ja von Peking weiterhin als abtrünnige Provinz betrachtet. Und jetzt hat ein Militärsprecher Chinas über chinesische Medien sogar erklärt, dass sein Land mit dieser Übung die Fähigkeiten, wie es hieß, zur Übernahme der demokratischen Inselrepublik teste. China hat diese zweitägige Übung als Strafe, wie es heißt, für Taiwan begonnen. Die endet an diesem Freitag. Damit will die kommunistische Führung in Peking, nämlich dem neuen Präsidenten in Taiwan, ein klares Warnsignal geben. Der hat gesagt, wir wollen eigentlich auch die formelle Unabhängigkeit Taiwans anstreben. China möchte das selbstverständlich verhindern. Wie gesagt, China betrachtet Taiwan als Teil des eigenen Territoriums, obwohl es dort ja seit Jahrzehnten freie demokratische Regierungen gibt. Und China hat schon mehrfach damit gedroht, die übrigens mehr als 23 Millionen Einwohner zählende Insel mit militärischen Zwangsmitteln zu vereinen. Dagegen steht natürlich der Westen, vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben auf dieses Manöver, das ja schon eine ziemlich harte Drohung ist, ganz klar reagiert und haben Peking zur Zurückhaltung aufgefordert und China davor gewarnt, wie es heißt, Taiwans politischen Übergang als Vorwand oder Entschuldigung für provokative Maßnahmen oder Zwangsmaßnahmen auszunutzen. Ein weiteres Pulverfass.
Wir wollen jetzt aufs Geld gucken, auf das Geld für die Bundeswehr, also auch für das Verteidigungsministerium. Und weil es bei Zahlen ja mal schnell kompliziert wird, habe ich mich mit jemandem verabredet, der sich schon seit längerem mit dem Thema, mit Zahlen zur Bundeswehr beschäftigt. Und zwar wissenschaftlich beim IFO-Institut in München. Mein Gesprächspartner ist Doktorand und einer seiner Schwerpunkte ist die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Von Haus aus ist er Volkswirtschaftler. Herzlich willkommen hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, Marcel Schlepper.
Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wenn wir einmal auf dieses große Feld der Zahlen gucken und um einzuordnen, wo wir stehen mit Verteidigungsausgaben, gibst du uns mal einen groben Überblick darüber, wie ist die Entwicklung vom Kalten Krieg über den Mauerfall 1989, 1990 bis heute und am besten mit diesen 2%-Zahlen oder auf jeden Fall mit diesem Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt?
Gerne. Also die Bundeswehr wurde ja im Jahr 1955 gegründet und in den ersten 20 Jahren hat man dann jeweils zwischen 3,5 und 4,5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben. Das war mal ein bisschen mehr, war mal ein bisschen weniger. Es waren einfach hohe Anfangsinvestitionen notwendig. Und dann hat man so ab 75 bis zum Ende des Kalten Krieges die Ausgaben ein bisschen runtergefahren und ist so bei etwas unter 3% gelandet. Und mit Ende des Kalten Krieges ging dann das Sparen richtig los. Man hat die Friedensdividende eingefahren. Die Ausgaben sanken dann rapide ab. 1999 waren wir bei 1,5% und erreichten dann 2014 mit 1,2% einen Tiefpunkt. Und dann mit der russischen Invasion in die Ukraine hat Olaf Scholz sich ja hingestellt und in seiner Zeitenwende-Rede gesagt, von nun an werden wir Jahr für Jahr das 2%-Ziel erreichen. Das hat dann 22 nicht ganz geklappt, da landen wir bei 1,5%, 23 nicht ganz geklappt, da waren wir bei 1,7% und jetzt 2024 sollen wir es zum ersten Mal erreichen.
Wir haben uns ja vor allen Dingen wegen des Verteidigungsetats verabredet, aber bevor wir uns damit beschäftigen, nochmal eine Frage zu diesen rund 2%, die Deutschland jetzt erreicht. Die entsprechen in diesem Jahr etwa 90 Milliarden Euro an sicherheitsrelevanten Ausgaben des Bundesetats. Und erreicht Deutschland auch deiner Ansicht nach diese mehr als 2%?
Ja, Deutschland wird in diesem Jahr das 2%-Ziel erreichen. Jetzt wurde ja sogar angekündigt, dass die Ukraine-Hilfe nochmal um 3,8 Milliarden Euro erhöht werden soll. Dann landen wir sogar bei 2,2%, die an die NATO gemeldet werden.
Wenn dann es so ist, dass die Bundesregierung bzw. das Bundesfinanzministerium sagt, alles klar, Boris Pistorius, diese 3,8 Milliarden Euro, die du mehr möchtest für die Ukraine, da finden wir Geld für, eine Gegenfinanzierung für.
Genau, wenn das so alles seiner Wege läuft, dann landen wir bei 2,2%. Was mir aber ganz wichtig ist zu betonen, nur weil Deutschland an die NATO meldet, dass 2,2% für Verteidigung ausgegeben werden, bedeutet das noch lange nicht, dass die Bundeswehr 2,2% erhält. Die Verteidigungsausgaben, wie sie an die NATO gemeldet werden, setzen sich aus verschiedenen Dingen zusammen. Ich würde das mal unter 3 Kategorien zusammenfassen. Und da haben wir als erstes den Verteidigungshaushalt, Einzelplan 14 und das Sondervermögen. Die beide zusammen machen 1,7% der Wirtschaftsleistung aus. 1,7%. Das ist das, was der Bundeswehr zur Verfügung steht, um am Ende kriegstüchtig zu werden. Dann können wir obendrauf noch die Ukraine-Hilfe packen. Dann landen wir mit den zusätzlichen Mitteln, falls sie verabschiedet werden, bei 2,0%. Auch das Ausgaben, die ich als sicherheitsrelevant für Deutschland bezeichnen würde, die aber eben nicht direkt der Bundeswehr zugutekommen. Und dann gibt es noch so die dritte Kategorie. Das sind Ausgaben von anderen Ministerien, die als sicherheitsrelevant klassifiziert werden. Zum Beispiel Renten an ehemalige Soldaten, die also gar keinen Einfluss auf unsere Verteidigung, auf unsere Sicherheit direkt haben. Und damit landen wir bei 2,2%. Was aber das Spannende ist, dass im letzten Herbst, als die NATO bei der Bundesregierung angefragt hat, was denn für 2024 so der Plan ist, da sah es so aus, weil die Ukraine-Hilfe noch niedriger war, dass man nur bei 1,9% landet. Und dann hat die Bundesregierung einen kleinen Trick angewandt und hat Zinsausgaben aus der Bundesschuld als Verteidigungsausgaben klassifiziert. Und das bedeutet, dass wir beide von jetzt an auch von Zinsen verteidigt werden.
Das ist auch ein interessanter Gedanke, von Zinsen verteidigt zu werden. Was ich interessant finde, mit Blick auf diese 2%, auf das 2%-Ziel, da hat ja Boris Pistorius schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, von ihm aus könnte es auch mehr sein, 3% oder sogar 3,5%. Wie siehst du es?
Ich habe ja gerade schon gesagt, 2% an die NATO melden heißt noch nicht, dass die Bundeswehr 2% kommt. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum wir uns auf 3% zubewegen sollten. Ich kann es mal mit 3 Gründen versuchen. Nummer 1 ist, dass der Inspekteur des Heeres zu Beginn des Ukraine-Krieges gesagt hat, die Bundeswehr steht blank da. Seitdem ist noch einiges an Gerät abgegeben worden und relativ wenig neu gekommen. Das heißt, wir befinden uns eigentlich wieder in so einer Situation, wo Aufbauinvestitionen notwendig wären. Punkt 2. Wenn wir uns in Europa umschauen, dann sehen wir, dass die Briten 2,5% ausgeben wollen, die Balten 3%. Die Polen 4%. Das sind Länder, die, glaube ich, in ihren sicherheitspolitischen Debatten etwas weiter sind als Deutschland und mit Blick auf die osteuropäischen Länder auch deutlich mehr bedroht sind. Ich glaube, wir können uns dort etwas inspirieren lassen von deren Wahrnehmung und von deren Engagement. Und der letzte Punkt ist, dass unsere Sicherheit ja durch Russland gefährdet wird. Und Präsident Putin hat jetzt bei der Ernennung des neuen Verteidigungsministers gesagt, er gibt dieses Jahr 9% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Wenn ich das in Euro umrechne und dann noch zusätzlich berücksichtige, dass 1 Euro in Russland mehr militärische Fähigkeiten kauft, weil natürlich ein Soldat günstiger ist und so weiter, dann lande ich etwa bei 500 Milliarden Euro, die Russland in diesem Jahr für Verteidigung ausgibt, beziehungsweise wir ausgeben müssten, um das gleiche Maß an militärischen Fähigkeiten zu haben. Und gegenüber 500 Milliarden sind unsere weniger als 100 Milliarden dann doch sehr wenig.
Aber Strich drunter, Deutschland erreicht in diesem Jahr jetzt erstmals das 2%-Ziel und es erreicht es auch durch das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Und du guckst aber trotzdem kritisch darauf. Warum?
Ja, meine Hoffnung an das Sondervermögen war, dass es ermöglicht, dass schnell etwas beschafft wird, dass wir ein Zeitfenster haben, in dem wir den regulären Verteidigungshaushalt hochfahren können und dass das Investitionsdefizit, was in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde, langsam abgetragen werden kann. Und wenn wir die 3 Punkte durchgehen, dann stellen wir fest, dass die eigentlich alle nicht erfüllt werden. Mit Blick auf die Schnelligkeit, wir haben jetzt fast 2 Jahre ist das Sondervermögen in Kraft und ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt, bisher sind 8 von 100 Milliarden Euro ausgegeben worden. Das ist sehr wenig.
Wobei, du weißt, das Verteidigungsministerium und der dazugehörige Minister, die sagen immer, es ist zumindest schon mal fast alles verplant von diesen 100 Milliarden.
Ja, aber das ist ja noch nicht, dass es schnell zur Verfügung steht und irgendwie unsere Verteidigungsfähigkeit verbessert. Der 2. Punkt ist, dass Meine Erwartung war, dass wir nach und nach den Einzelplan 14 erhöhen und uns darauf hinbewegen, dauerhaft mehr für Verteidigung ausgeben zu können. Wie die Bundesregierung das Sondervermögen einsetzt, ist eigentlich, dass das Gegenteil passiert. Der reguläre Verteidigungshaushalt sinkt preisbereinigt ab. Das heißt, die Lücke wird immer größer. Und die Herausforderung, vor der die nächste Bundesregierung steht, ist eine größere als die Herausforderung, vor der die aktuelle Bundesregierung 2022 stand. Es findet also das Gegenteil statt. Und dann ist es so, dass eigentlich neue Investitionen getätigt werden sollten mit dem Sondervermögen. Bisher wurden allerdings 31 Milliarden Euro, die bereits vorher verplant waren, also vor 2022 sollten diese Ausgaben getätigt werden, die wurden jetzt aus dem Einzelplan 14, weil der nicht genug wächst, rausgeschoben ins Sondervermögen. Und entsprechend haben wir also nicht neue Investitionen, die damit getätigt werden, sondern eine Zweckentfremdung.
Wobei man ja sagen könnte, diese 31 Milliarden Euro waren ja für Investitionen gedacht. Es war nur kein Geld da. Und deswegen nehmen Sie jetzt das Geld von den 100 Milliarden.
Ja, also bei zwei Punkten würde ich widersprechen. Zum einen hätte man das Geld zur Verfügung stellen müssen, weil das war ja in Verträgen auch schon gebunden oder verplant. Das heißt, dann hätte der Einzelplan 14 ohne dieses Sondervermögen anwachsen müssen und man hätte einfach in anderen Bereichen mehr sparen müssen. Und zweitens, es sind nicht nur Investitionen. Man denkt so ein bisschen, das Sondervermögen steht ja im Grundgesetz und ist heilig und es wird genauso eingesetzt, wie wir uns das ursprünglich erhofft hatten. Aber mit dem Sondervermögen oder im Grundgesetz steht nur, dass es 100 Milliarden Euro gibt, die von der Schuldenbremse ausgenommen wurden. Dazu wurde, und ich muss das mal vorlesen, weil es so schön klingt, ein Bundeswehrfinanzierungs- und Sondervermögensgesetz beschlossen. Und in diesem Gesetz wurde dann konkret geregelt, wie die Gelder eingesetzt werden. Und da stand dann drinne für große Investitionen. Aber weil es sich um ein normales Gesetz handelt, konnte die Bundesregierung das nach einem Jahr ändern, ohne die Opposition zu fragen. Und jetzt steht in dem Gesetz drin, das Sondervermögen kann auch für Forschung, Munition und Logistik eingesetzt werden. Und ich habe sogar einen Titel gefunden, der Betrieb ist. Das heißt, auch Betrieb wird jetzt aus dem Sondervermögen bezahlt.
Ja, wir hatten mal hier darüber gesprochen, dass du jetzt auch Schreibtischlampen quasi über die 100 Milliarden Euro Sondervermögen eben durch diesen Betrieb absetzen kannst. Du hast auch gerade schon den Verteidigungsetat erwähnt, den Einzelplan 14, wie er immer so schön heißt. Und Minister Pistorius hat in diesem Jahr 72 Milliarden Euro zur Verfügung. Und wenn wir das nochmal aufdröseln, und dann wird das, glaube ich, auch nochmal klarer, wenn du sagst, der Verteidigungsetat ist ja gleich geblieben. Mhm. Also von diesen 72 Milliarden Euro ist der reine Verteidigungsetat, sind knapp 52 Milliarden Euro. Und dann kommen noch so 20 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen, die dieses Jahr in Anspruch genommen werden. Und dann bist du halt bei diesen 72 Milliarden. Und jetzt geht Boris Pistorius daher bei den Haushaltsverhandlungen für das nächste Jahr und sagt, er möchte mindestens 6,5 Milliarden Euro mehr haben. Wenn du dir die ganzen Zahlen anschaust und auch das mit dem Investitionsstau, was du gerade schon beschrieben hast, reichen diese mindestens 6,5 Milliarden Euro?
Also klar ist, die Bundeswehr braucht mehr Geld. Die Bundeswehr braucht deutlich mehr Geld. Wir sprechen jetzt zum Beispiel über die Litauen-Brigade mit einem Mehrbedarf von bis zu 11 Milliarden Euro, die noch gar nicht finanziert sind. Und ich denke, man kann sagen, jedes Geld, was zusätzlich in die Bundeswehr fließt, wird dort sinnvoll verwendet werden können. Die Frage ist allerdings, ob Boris Pistorius diese 6,5 Milliarden Euro bekommen wird. Denn meines Erachtens nach befindet er sich in einer sehr schwachen Verhandlungsposition. Warum ist das so? Na, das 2%-Ziel werden wir im nächsten Jahr eh erreichen, auch ohne zusätzliche Mittel. Der Grundbetrieb der Bundeswehr wird im nächsten Jahr auch eh sichergestellt sein. Es ist aktuell so, dass wir 2024 noch etwa 4 Milliarden im Einzelplan 14 haben, die für Forschung und Beschaffung vorgesehen sind. Wenn man die jetzt einfach rausnimmt und auch nächstes Jahr wieder ins Sondervermögen rüberschiebt, dann hat man noch so einen kleinen Puffer, wo die Betriebsausgaben steigen können und dann wird er noch irgendwie über die Runden kommen. Und deswegen, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, ich hätte gerne mehr Geld, dann kann man immer wieder erwidern, ja warum, die NATO-Quote wird doch erreicht, der Betrieb ist doch sichergestellt und das bringt ihn eigentlich in eine sehr schwierige Verhandlungsposition, obwohl er dieses Geld grundsätzlich brauchen könnte.
72 Milliarden Euro ist viel Geld. Wenn ich das richtig sehe, hat die Bundeswehr von der reinen Summe her noch nie so viel Geld zur Verfügung gehabt wie in diesem Jahr. Und auch wenn man es international vergleicht, außer jetzt mit dem Verteidigungsetat der USA, der ist ja, glaube ich, mit 800 Milliarden Dollar jenseits von allem. Aber da ist es doch sehr viel Geld. Warum meinst du, dass der Verteidigungsetat dennoch steigen muss?
Was wir jetzt gerade sehen, ist so, dass der Einzelplan 14 hatte ursprünglich eigentlich vorgesehen für die aktuellen Jahre mal so 10, 12 Milliarden Euro an Investitionen. Und weil er aber nicht erhöht wird und die Kosten für den Betrieb der Bundeswehr immer weiter steigen, quillt vieles aus dem Einzelplan 14 raus. Und das haben wir dann gerade schon besprochen. Das wird jetzt alles im Sondervermögen aufgefangen. Ich glaube auch, dass das im nächsten Jahr auch noch einmal funktionieren wird. Dann ist auch die Legislatur zu Ende und die Ampel hat es geschafft. Aber für die nächste Bundesregierung wird das bedeuten, dass der Einzelplan 14 nicht mehr ausreichen wird, ohne Erhöhung überhaupt den Grundbetrieb der Bundeswehr sicherzustellen. Und dann ist ja auch das Sondervermögen endlich und wird ab 2028 nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt also, all diese tollen Investitionen, die wir jetzt gerade tätigen, müssen dann ja weiter finanziert werden und natürlich auch weitere Investitionen kommen obendrauf. Das heißt, wir fahren jetzt gerade schon sehr auf Sicht und es ist nicht mehr viel Spielraum da.
Es ist nicht mehr viel Spielraum da. Im nächsten Jahr wird gewählt. Und warum sollte man dann nicht als Bundesregierung oder als Bundesfinanzminister sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, nach mir die Sintflut, aber nach mir eine andere Regierung. Was ist deiner Ansicht nach, was wäre nötig, wenn man nicht so denken würde, nach mir die Sintflut, was man jetzt machen sollte, wenn das Sondervermögen von 100 Milliarden ausgelaufen ist 2028, was wir ja wissen?
Also meine Position ist eigentlich schon seit 2 Jahren. Ich habe damals im April 2022 gesagt, es ist schön, dass es das Sondervermögen gibt. Das überbrückt jetzt erstmal eine Zeit, in der wir nach und nach den Gürtel etwas enger schnallen können, um dann die Mittel, die für diese neue Priorität oder für diese wiedererkannte Priorität Verteidigung notwendig sind, aus dem, was wir durch die Steuereinnahmen zur Verfügung haben, in Verfügung stellen können. Sprich sparen und den Einzelplan 14 erhöhen.
Sparen ist ein interessantes Stichwort, weil du kennst ja die Debatte. SPD und Grüne in der Ampelregierung sind eher dafür, die Schuldenbremse auszusetzen, was nicht ganz so viel mit Sparen zu tun hat, aber wo sie sagen, für manche Investitionen und für bestimmte Ausgaben sollten wir die Schuldenbremse aussetzen. Die FDP ist davor und bislang zumindest auch noch die Unionsfraktion. Bei CDU in den Ministerpräsidenten in den Ländern sieht das, glaube ich, mit Blick auf die Schuldenbremse etwas anders aus. Aber du hast es schon angedeutet, Schulden bist du nicht so ein großer Fan von. Wie sollte man denn sonst versuchen, mehr Geld für die Bundeswehr zu bekommen? Also richtig krass sparen in anderen Ressorts?
Ja, also vielleicht einmal grundsätzlich noch. Wir haben, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben, dann haben wir 3 Wege, dies zu tun. Wir können Steuern erhöhen, wir können Schulden machen oder wir können sparen. Wir können jetzt einmal die 3 Optionen durchgehen und dann wird, glaube ich, klar, warum ich sage, Sparen ist eigentlich unsere einzige Option. Wir befinden uns gerade in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Auch der Standort Deutschland als Produktionsstandort für Unternehmen wird zunehmend unattraktiver. Und wenn ich in einer solchen Situation nochmal die Steuern erhöhe, dann kann das sogar kontraproduktiv sein mit dem, was ich dann am Ende zur Verfügung habe. Das heißt, Steuern erhöhen, schwierig. Schulden klingt immer so schön. Weil es wirkt so, als würde man quasi kostenlos Gelder bekommen, um all die Probleme, die wir haben, zu lösen. Und meine Position ist allerdings, dass Schulden über Dauer mit Zinsen kommen, die dann am Ende die Freiräume auffressen, die wir brauchen, um Verteidigung zu finanzieren. Wenn wir uns den aktuellen Bundeshaushalt anschauen, dann gibt es dort bereits 40 Milliarden Euro, die für Zinsen verwendet werden müssen. Das ist fast so viel wie der Einzelplan 14.
Der Verteidigungsetat.
Genau. Und wenn wir dann uns das Sondervermögen anschauen, das wird ab 2028 Jahr für Jahr etwa 3 Milliarden Euro an Zinsen kosten. Dann haben wir das noch nicht zurückbezahlt, aber einfach nur die Zinsen jedes Jahr 3 Milliarden Euro. Und wenn man das zu häufig und zu viel macht, dann kommt man in Situationen rein wie Italien. In Italien ist es jetzt so, dass 2,7 Mal so viel für Zinsen wie für Verteidigung ausgegeben wird. Und dann sage ich, wenn man darauf blickt, dann bleibt gar keine andere Option, als zu sparen und die Dinge, die uns als Deutschland wichtig sind, inklusive Verteidigung, eben aus den Mitteln zu bezahlen, die uns zur Verfügung stehen. Das sind die Steuereinnahmen, die da sind.
Aber jetzt mal gegriffen, was würde das konkret bedeuten? Also was müsste Christian Lindner zusätzlich zu dem, was er sowieso zusammensparen muss in seinem Haushalt, was müsste er dann für die Bundeswehr pro Jahr aus den anderen Ressorts rausholen? So um die 6 Milliarden Euro?
Ja, deutlich mehr. Also es hängt so ein bisschen davon ab, auf welchen Zeithorizont wir blicken. Was ich gut gefunden hätte, ist, wenn das Sondervermögen so eingesetzt worden wäre, dass man sagt, wir haben jetzt ein Sondervermögen und das ermöglicht uns irgendwie, die Investitionsdefizite der letzten Jahre zu lösen und auch direkt das 2%-Ziel zu erreichen. Aber was wir machen, ist, dass wir jedes Jahr den Verteidigungshaushalt um 10 Milliarden Euro erhöhen, also jedes Jahr 10 Milliarden Euro in anderen Bereichen einsparen oder einfach 10 Milliarden Euro, weil die Steuereinnahmen wachsen ja normalerweise auch durch Inflation und so weiter, einfach 10 Milliarden Euro nicht zusätzlich woanders das ausgeben. Und statt jedes Jahr 10 Milliarden Euro zu erhöhen, ist der Verteidigungshaushalt so ungefähr gleich geblieben. Und das bringt uns jetzt in eine Situation, wo dann ab 2028 die Lücke gewaltig sein wird. Dann haben wir jetzt 35 bis 45 Milliarden Euro, die dann geschlossen werden müssen. Und da gibt es jetzt natürlich den einen oder anderen, der auch das, was ich gerade gesagt habe, sehr attraktiv fand ursprünglich. Der jetzt sagt, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und wir haben gar keinen anderen Weg mehr, als das dann am Ende wieder über ein weiteres Sondervermögen oder Änderung der Schuldenbremse oder Ähnliches zu finanzieren. Nichtsdestotrotz bin ich dafür, dass wenn wir sagen, uns ist etwas wichtig, dass wir uns auch anstrengen, dass wir das eigentlich aus den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, finanziert kriegen.
Der Bundeskanzler ist ja bislang dafür, die Schuldenbremse beizubehalten. Sie soll nicht gelockert werden. Es sind andere in der SPD, ne, die das gerne lockern möchten. Aber er hat jetzt in einem Interview mit dem Stern, hat der Bundeskanzler vor kurzem geantwortet, jetzt ist erstmal Schwitzen angesagt. Und Schwitzen kommt ja von Anstrengen. Dann habe ich mich gefragt, strengt sich der Verteidigungsminister nicht genug an?
Ich weiß gar nicht, ob er das auf den Verteidigungsminister bezogen hat. Ich würde es einfach mal auf die ganze Bundesregierung beziehen und sagen, es gibt eine wiederentdeckte Priorität, Verteidigung, dafür braucht es Gelder. Und wenn es kann nicht alles eine Priorität sein. Und deswegen muss jetzt das ganze Kabinett und dann auch die Regierungsfraktion zusammenkommen und einfach gucken, wie sie diese Priorität umsetzen können. Ich glaube aber auch, der Kanzler könnte auch die deutsche Gesellschaft gemeint haben, weil wir sagen, wir wollen irgendwie eine kriegstüchtige Bundeswehr haben. Wir wollen einen guten, effektiven Klimaschutz haben. Wir wollen funktionierende Infrastruktur. Wir wollen ein gutes Gesundheitssystem haben. Und das alles wollen wir. Und gleichzeitig früher in Rente gehen, eine Vier-Tage-Woche oder halbtags arbeiten, mehr Feiertage und Urlaub. Und irgendwo muss aber dieses Geld herkommen, um die ganzen tollen Ideen, die wir haben, für Deutschland auch zu finanzieren. Und vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr schwitzen.
Okay, wir schwitzen alle ein bisschen mehr. Und bei dem Gucken darauf, wo denn gespart werden könnte, da gibt es jetzt auch eine hilfreiche Umfrage, und zwar vom Meinungsforschungsinstitut INSA. Mhm. Und die haben die Frage gestellt, wo denn die Bundesregierung am ehesten sparen könnte. Und da ist auf Platz 1, und das fand ich wirklich bemerkenswert, mit 40% heißt es da bei der Hilfe für die Ukraine. Und danach folgt dann auf Platz 2 mit 38% die Entwicklungshilfe und auf Platz 5 kommt mit 16% die Bundeswehr und die Verteidigung. Und du hattest ja gerade gesagt, wenn wir jetzt gesehen haben, dass wir neue Prioritäten setzen, bei dieser Umfrage sieht es jetzt nicht mehr ganz so aus, als würden sehr viele in der Bundesrepublik noch diese Prioritäten unterstützen. Da ist doch der Kanzler letztendlich auf einem gar nicht schlechten Weg, wenn er jetzt in Richtung Verteidigungsminister signalisiert, nicht, dass er alleine schwitzen soll, aber dass er erstmal mit dem Geld, was er da hat, klarkommen soll. Also das ist ja das, was Kanzler Scholz gerade so signalisiert.
Ich würde die Umfrage ein bisschen optimistischer interpretieren. Also wir haben jetzt 16%, die sagen, gerne bei der Bundeswehr sparen. Das bedeutet ja, dass 84% sagen, nicht bei der Bundeswehr sparen oder sogar noch mehr Geld zur Verfügung stellen. Und das deckt sich auch mit den Umfragen, die die NATO jedes Jahr macht und veröffentlicht. Da ist Deutschland eins von nur 4 Ländern innerhalb der NATO, wo die Bevölkerung sagt, oder wo eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir möchten gerne mehr für Verteidigung in Deutschland ausgeben. Eins von 4 Ländern. Und das zeigt für mich, dass die Bevölkerung eigentlich die Zeitenwende schon so ein bisschen vollzogen hat, vielleicht sogar vor der Politik vorausgeht. Und was wir mal gemacht haben im Rahmen der Haushaltsverhandlungen im letzten Jahr, haben wir die deutschen VWL-Professoren gefragt, sollte mehr für Verteidigung ausgegeben werden? Und die haben gesagt, ja. 70% hat gesagt, wir wollen mehr für Verteidigung im Kernhaushalt ausgeben. also nicht über Schulden. Und die haben gesagt, das soll finanziert werden durch Einsparung, durch Konsolidierung. Und was dann spannend ist, wenn man fragt, und wie soll das finanziert werden? Dann findet man eigentlich nie eine Mehrheit. Das war auch da so. Die meisten, also 40%, haben gesagt, im Bereich des Arbeits- und Sozialministeriums, aber es war einfach keine Mehrheit. Und genau das Gleiche ist, wenn ich auf die Umfrage von dir gerade schaue, dann gibt es 40% der Bevölkerung, die sagt, die Ukraine-Hilfe soll gekürzt werden. Das bedeutet aber auch, 60% der Bevölkerung sagt, nicht kürzen oder sogar noch ausbauen. Und deswegen sind Schulden auch so attraktiv, weil Schulden ermöglichen es, dass man mehr ausgibt in einem Bereich, ohne irgendwo anders zu sparen. Das ist aber nicht nachhaltig und das ist auch keine Führung, aber attraktiv und leicht ist es.
Und was ich mir überlege, wie dann eine Aussage vom Kanzler dazu passt, also jetzt gerade im Europawahlkampf, die Interviews, die er gegeben hat, da betont er immer, dass die Rente sicher ist. Also ich will jetzt hier nicht mit dem alten Arbeitsminister Norbert Blüm sprechen, aber letztendlich so, da lasse ich als sozialdemokratischer Kanzler, da lasse ich überhaupt keine Luft dran. Das ist das eine. Und dann war aber auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass Olaf Scholz gesagt hat, ohne Sicherheit ist alles nichts. Und das fand ich eine sehr bemerkenswerte Aussage für einen sozialdemokratischen Kanzler. Wie passt das für dich zusammen, dass wir bisher von Olaf Scholz noch nicht so viel hören in Richtung Unterstützung von Verteidigungsminister Pistorius und möglicherweise auch mehr Geld? Ist Olaf Scholz für dich noch der Zeitenwende-Kanzler?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die Zeitenwende hat ja ganz viele Dimensionen. Jetzt mit Blick auf die Ertüchtigung der Bundeswehr oder die Unterstützung der Ukraine gibt es, glaube ich, einfach andere Personen, die das besser beurteilen können als ich. Ich habe den Blick auf den Haushalt. Und für mich ist es eine erfolgreiche Zeitenwende in diesem Bereich, wenn etwas vollzogen wird, was ich immer die fiskalische Zeitenwende genannt habe. Also dass im Haushalt der Verteidigungsetat ansteigt und dann auch so hoch ist, dass wir damit dauerhaft eine gute Bundeswehr finanzieren können, dauerhaft mindestens 2% erreichen, vielleicht sogar mehr und so weiter. Und was wir gesehen haben in den letzten 2 Jahren, also seit der Zeitenwende, ist genau das Gegenteil ist der Fall. Die Lücke, die zu schließen ist, um dauerhaft die NATO-Vorgaben im Haushalt zu erfüllen, ist viel größer. Die aktuelle Bundesregierung stand meines Erachtens nach vor einer machbaren Herausforderung. Hätte man 2022 die Verteidigungsausgaben direkt im Kernhaushalt erhöht und an anderen Stellen gespart. Für die nächste Bundesregierung ist die Herausforderung viel größer. Und das heißt mit Blick auf diese fiskalische Zeitenwende, da hat man natürlich versagt einfach.
Und jetzt wird der Bundeskanzler in diesem Sommer zum NATO-Gipfel nach Washington reisen. Die NATO wird 75 Jahre alt. Und ein paar Wochen oder eine Woche vorher, das ist Anfang Juli, wird der Bundeshaushalt bzw. der Entwurf des Bundeshaushalts für das nächste Jahr verabschiedet. Und du hattest gerade schon gesagt, eigentlich wird es für die Bundesregierung ziemlich einfach, dieses 2%-Ziel der NATO zu erreichen, weil meine Vorstellung ist, dass sehr viele internationale Partner auch auf diesen Haushaltsentwurf des Kabinetts gucken und sehen, wie ernst meint es denn jetzt Olaf Scholz mit seiner Ansage, dass Deutschland aus seiner Sicht dauerhaft und quasi für immer diese 2% erreichen wird. Dann, wenn ich das richtig verstanden habe, muss letztendlich bei dem Verteidigungsetat, bei dem reinen Verteidigungsetat bei Boris Pistorius gar nicht so viel Geld oben mehr drauf.
Nee, das und also auf dem Papier wird Deutschland im nächsten Jahr das 2%-Ziel erreichen. Wir haben ja die Komponenten durchgesprochen. Der Vorschlag ist jetzt, die Ukraine-Hilfe noch einmal etwas zu erhöhen. Dann packt man dort noch oder nimmt sich ein bisschen mehr Geld aus dem Sondervermögen raus. Das steht ja auch zur Verfügung, das ist keine Anstrengung. Packt noch Zinsen oben rein, rührt einmal um und dann hat man die 2%-Ziel erreicht. Also das ist an sich ist das kein Problem. Das bedeutet aber nicht, dass die Bundeswehr adäquat finanziert ist und zusätzliche Mittel zur Verfügung bekommt, die notwendig wären. Ich nehme auch mal Bezug auf die Litauen-Brigade. Da wissen wir, dass 6 bis 9 Milliarden Euro zusätzlich notwendig wären, um das militärische Gerät, Panzer und so weiter zu erwerben, die dann in Litauen eingesetzt werden sollen. Wenn diese Gelder jetzt nicht kommen, dann wird das bedeuten, dass die Bundeswehr wieder losgehen muss und aus den bisherigen Verbänden in Deutschland dieses Gerät herauslösen muss. Und da sind wir wieder bei Prozessen, die ich eigentlich gehofft hatte, die wir nach der Zeitenwende hinter uns gelassen haben und jetzt vorangehen und die Bundeswehr adäquat ausstatten. Das heißt also, Geld ist notwendig, 2%-Ziel wird aber auf jeden Fall erreicht. Und mit Blick auf unsere Partner, glaube ich, ist das Jahr 2028 das Wichtige. Da endet das Sondervermögen, da ist diese große Abbruchkante und aktuell weiß niemand, wie danach Verteidigung finanziert werden soll Und das führt dazu, dass man nicht richtig planen kann. Das ist einerseits beim BMVG so, die halt nicht wissen, wie viele Rüstungsverträge können wir jetzt noch schließen, weil sie nicht wissen, wie viel Geld 2028 zur Verfügung steht. Das ist aber auch dann so bei den Amerikanern, die auf Deutschland blicken und fragen, wird es weiterhin zur Verfügung stehen? Das ist bei der deutschen Rüstungsindustrie so, die sich fragt, sollen wir wirklich investieren, wenn in 2028 kein Geld mehr kommt? Und im Notfall ist es auch bei den Russen so, die sich fragen, wie sehr sollen wir uns von Deutschland abschrecken lassen, wenn die es nicht mehr hinbekommen, jetzt einen realistischen Plan aufzuzeigen, wie sie dauerhaft mehr für Verteidigung leisten können.
Marcel, ich würde es an dieser Stelle dabei belassen. Wir haben eigentlich gesagt, dass wir noch ein anderes Thema anschneiden. Das ist ein Schwerpunkt auch in deiner Forschung. Das ist diese Friedensdividende. Du hast sie ja gerade auch anfangs schon erwähnt. Also wenn du noch mal kurz sagst, was die Friedensdividende ist.
Gerne. Als Friedensdividende bezeichnet man immer so diese, also die Zeit, in der die Friedensdividende aufgekommen ist, ist so die Zeit nach dem Kalten Krieg, als man gesagt hat, jetzt fahren wir Verteidigung runter, wir sparen Geld ein. Und das ist so eine Dividende. Man hat also Geld bekommen und konnte das für ganz viele andere schöne Dinge verwenden. Und dann ist so ein bisschen die Frage, in welchem Maßstab misst man die Friedensdividende? Was wir machen, ist immer so das 2%-Ziel zu nehmen. Das wurde zwar erst später beschlossen, aber wenn man dann die 2% gegenüber den echten regulären Verteidigungsausgaben die Differenz nimmt, dann kriegt man so ein Gefühl, wie groß die Friedensdividende eigentlich war.
Und das nehme ich als Cliffhanger für die Fortsetzung unseres Gesprächs in einer anderen Folge von unserem Podcast, weil wir jetzt schon bei einer satten halben Stunde sind. Und ich finde, Zahlen sind gut und es ist vor allen Dingen großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nach Berlin zu kommen und uns das alles zu erklären. Und wir werden aber diesen kleineren Teil mit der Friedensdividende, damit wir das auch alles noch aufnehmen können, an einer anderen Stelle in einer anderen Folge besprechen. Also von daher vielen, vielen Dank für deinen Besuch und vor allen Dingen für dein Wissen.
Gerne, dann freue ich mich auf die Mathe-Stunde Teil 2.
Genau, und das ist nämlich unser Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger aller Streitkräfte und Strategien.
Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin freuen wir uns über Kritik, über Anregungen, auch über Lob. Alles per Mail bitte an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und wenn Sie und wenn ihr jetzt noch einen Podcast hören wollt, dann empfehlen wir euch die neue Staffel von Human Minded. In einer Folge geht es um das Leben der kremlkritischen Journalistin Anna Politkovskaya. Obwohl sie einen amerikanischen Pass hat, bleibt sie in Russland und berichtet über den Tschetschenienkrieg und über Korruption. Im Herbst 2006 wird sie im Treppenhaus vor ihrer Wohnung ermordet.
Anna Politkovskaya schreibt über russische Kriegsverbrechen und kommt auf Putins Todesliste.
Wenn ich getötet werde, sucht den Mörder im Kreml.
Patrice Lumumba befreit seine Landsleute aus der Besatzung und gerät ins Fadenkreuz der CIA.
Dich hat man nur eine Lektion, nur ein Motto gelehrt. Sklavenarbeit oder Tod.
Fanny Ann Eddy kämpft für die Rechte queerer Menschen und erhält Morddrohungen.
Schweigen macht verletzbar.
Human Minded. Die neue Staffel des Podcasts vom Saarländischen Rundfunk. Mit wahren Geschichten von Menschen, die alles geben. Für Minderheiten, für Benachteiligte und Ausgegrenzte. Für Freiheit und Frieden. Für Menschenrechte. Human Minded. Die neue Staffel. Jetzt streamen in der ARD Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Human Minded.